zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie unsere Instagram-Updates oder befragen Sie Ihre Suchmaschine des Vertrauens.
Hallo!
Hey Leute!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Walkie und Talkie.
Mit der Lorena.
Und dem Michael. Jetzt haben wir uns richtig geil gegenseitig anmoderiert.
Ja.
Wir hätten uns eigentlich noch ein bisschen komplimentieren müssen. An meiner Seite der wunderbare Michael.
Und die engelsgleiche Lorena.
Also das, finde ich, hätte noch besser gepasst.
Ja, da hast du natürlich recht.
Also genug davon. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr heute zuhören wollt. Dass ihr euch heute um eure Fitness kümmert, denn wir sind ja immer noch ein Podcast zum Spazierengehen.
Genau.
Nicht, dass ihr das vergesst, wir werden es jedes Mal wieder erwähnen. Also Laufschuhe raus, Jogging, es können auch normale Schuhe sein, ne?
Ja,
also,
wollte ich gerade sagen, beim Spazieren braucht man jetzt nicht das ultimative Laufwerkzeug, Laufschuhe.
Laufschuhwerk,
Laufschuhwerk.
Ja, nee, bin ich bei dir. Ich finde auch, also gerade wenn man dann wirklich läuft, also joggen geht, dann ist ein Podcast auch irgendwie das Falsche, ne? Da hat man gar keinen Flow dabei.
Genau, da wahrscheinlich eher dann Musik, die einen noch ein bisschen antreibt und.
Genau. Also geht bloß nicht laufen.
Genau.
Spazieren gehen, Podcast hören bitte.
Ja, so ist es.
Ja, dann lass uns gleich mal starten mit den offenen Punkten vom F.
Vom F.
Vom fabelhaften F. Ich muss sagen, es war schon ein bisschen lang, ne? Also für alle,
ja,
die sich da durchquälen mussten, wir auch. Ja, weiß nicht. Also irgendwie, jede Folge wird immer noch länger, habe ich das Gefühl.
Ja, weil man sich immer, ja, was heißt besser vorbereitet oder mehr Mühe gibt oder es besser ausschmücken will.
Ja, noch mehr Infos zusammensucht. Das
Genau.
stimmt. Naja, und trotzdem bleibt immer noch was offen. Was ich mir mitgenommen habe, das wollte ich noch recherchieren für dich und euch, welche krassen Todesarten es heutzutage noch gibt. Also, wenn die Todesstrafe durchgeführt wird, was für Todesarten da noch benutzt werden. Ja, das ist jetzt eigentlich nicht so ein cooles Thema, ich weiß, aber ihr wisst ja schon, wir stehen irgendwie auf Krimis. Deswegen muss das auch mal mit rein. Und tatsächlich habe ich ein paar, die ich schon irgendwie noch krass fand. Also zum Beispiel finden, also da geht es jetzt nur um Hinrichtungsmethoden, die zumindest laut Amnesty International seit dem Jahr 2000 noch angewandt wurden. Aber das, was man jetzt wirklich aktuell nennen kann, ist zum Beispiel die Enthauptung mit dem Schwert.
Okay.
In Saudi-Arabien wird das noch gemacht. Das finde ich richtig gruselig.
Das ist ja ziemlich ähnlich der Guillotine eigentlich noch.
Ja, voll. Das muss man generell sagen. Also einige afrikanische und nahöstliche, fernöstliche, ja, kenne ich da ja gar nicht aus, wie man weiß, Länder sind da schon noch eher unterwegs. Also Hängen wird auch noch praktiziert,
okay,
gerade so Ägypten, Irak, Iran. Und da, als ich es gelesen habe, dachte ich mir so, ja, okay, klar, kommt vor, aber Steinigung.
Oh.
Ach, fand ich dann irgendwie trotzdem krass, ja.
Ja.
Also ich nehme mal an, in den Ländern, wo ja auch die Scharia, also diese, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, dieses Strafgesetzbuch oder
ja,
so,
ja,
noch Anwendung findet. Aber das ist so, also das ist ja so richtig vorchristlich in meinem Kopf.
Ja, das stimmt.
Ja, ein ziemlicher Bummer für den Start in die Folge. Keine Sorge, es wird noch großartig werden heute.
Ach ja.
Ja, mit dir nämlich, Michael.
Mit mir.
Wir können doch jetzt direkt mal in Kategorie Nummer 1 einsteigen und uns deine berühmte Persönlichkeit anhören.
Okay, dann legen wir doch mal los. Aber ich muss auch gleich sagen, diesmal habe ich mich nicht mit nur einer berühmten Persönlichkeit befasst, sondern gleich mit zwei. Mit einem Duo.
Deswegen wird's auch immer nicht kürzer.
Und zwar habe ich die Gebrüder Grimm.
Ich bin ein krasser Märchenfan. Wer hätte es gedacht? Gebrüder Grimme sind gut. Sehr gut.
Ja.
Mhm.
Ja, und wie du schon sagst, ja, die haben Märchen geschrieben und das war schon. Nee, das war es nicht. Und zwar gibt es dann noch viele weitere Sachen, die sie gemacht haben. Die sind dann doch auch noch etwas seriöser, als wie ich immer dachte.
Ja, okay. Das wundert mich jetzt auch.
Ja gut, also sagen wir erstmal, bei den Gebrüder Grimm reden wir hier genau von Jakob und Wilhelm, weil die zwei stammen aus einer relativ großen Familie, also da waren noch andere Brüder dabei. Einer von denen zum Beispiel ist auch ein relativ bekannter Maler geworden. Der hat sogar bei einem ihrer Märchenbücher später dann die Illustrationen gemacht.
Geschickt. Das ist immer geil, ne? Wenn man die Kontakte direkt in der Familie hat.
Ja, genau, das hat voll gepasst dann.
Nicht schlecht. Ja.
Und dann hatten sie auch noch einen Bruder, der hat sogar auch Märchen und Sagen gesammelt, aber der wurde halt irgendwie einfach immer vergessen und ist als der unbekannte Bruder Grimm bekannt.
Also man kennt ihn wirklich als unbekannter Bruder Grimm, oder was?
Naja, kann man schon so sagen, weil er hat im Prinzip ja auch das Gleiche gemacht wie die zwei Großen, sag ich mal, so wie Jakob und Wilhelm, aber ja, er wurde halt nie mit aufgezählt und ja, so ein bisschen
Oh.
untergegangen unter seinen zwei Brüdern.
Das ist ja richtig fies.
Ja.
Hä? Also er hat ihnen sogar geholfen und war dann beteiligt an ihren Märchen. Und sie haben ihn einfach so verschwiegen.
Ja,
Genau.
genau.
Oh, hart.
Ja, ist schon eine miese Sache.
Ich würde euch das nie antun. Eine Nachricht an meine Brüder. Wenn wir gemeinsam Märchen schreiben, dann dürft ihr mit aufs Buch.
Ja, so als Fußzeile.
Ja, genau. Ganz hinten. Der letzte Name.
Na gut. Aber konzentrieren wir uns mal auf die zwei bekannten Grimms, also Jakob und Wilhelm. Und zwar haben sie sich in der Kombi selbst auch schon die Gebrüder Grimm genannt, wenn sie gemeinsam Bücher veröffentlicht haben, wie zum Beispiel ihre weltberühmten Kindermärchen. Und ihr ganzer Weg hat aber ganz anders gestartet, und zwar mit einem Studium zu Rechtswissenschaften.
Jura oder was ist das?
Ja, genau. Als ich das gelesen habe, habe ich auch erst mal gedacht, das passt ja so gar nicht dazu.
Finde ich auch. Schräg. Weil, also ich habe sie auch wirklich richtig albern im Kopf. Ich weiß nicht, ob ich sie aus einem Film kenne oder von einem Foto oder so, aber da wirken sie auf jeden Fall nicht wie Juristen.
Ja, na gut, das hat sich auch relativ schnell verabschiedet. Und zwar haben sie dann angefangen, viele Werke aus der Romantik zu studieren und haben Bücher zu Minnegesang und allen möglichen gelesen. Na ja, gut, gelesen ist falsch gesagt. Sie haben sie richtig untersucht, also so richtig nüchtern und realistisch, und haben untersucht, wie sich die deutschsprachige Literatur entwickelt hat. Also beispielsweise auch so Geschichten und Sagen. Und das haben sie dann auch auf andere Regionen und Länder ausgedehnt und haben quasi von überall Geschichten zusammengetragen und haben die dann untersucht.
Also nicht, sie haben nicht die einfach nur geschrieben oder so, sondern die Geschichten haben schon existiert und dann.
Ja, genau, die gesammelten Märchen sind nicht nur aus eigener Fantasie entstanden, sondern wurden auch nach alten und vorwiegend mündlich überlieferten Geschichten von ihnen gesammelt und zusammengetragen. Davon haben sie viele auch mehr oder weniger stark überarbeitet in halt Ausdruck und Aussage.
Okay, aber haben Sie dann behauptet, dass das die, also dass die Märchen von Ihnen geschrieben
Nee,
wären?
also sie haben es schon als Sammlung auch verkauft.
Okay.
Diese Sammlung der Märchen und Sagen ist auch heute eines ihre Hauptwerke, mit dem sie bekannt geworden sind. Wie du eben schon gefragt hast, muss man auch dazu sagen, dass wirklich viele andere Personen an der Entstehung dieser Märchen beteiligt waren, weil sie eben diese ganzen alten Sagen erzählt bekommen haben oder selbst aus alten Sammlungen gelesen haben. Aber da ist noch ein großer Irrglaube, und zwar ist es ja eher so bekannt gewesen, dass diese alten Märchen so von alten Einsiedlern oder Bäuern oder so erzählt wurden. Aber die sind wohl schon eher aus der gebildeten Schicht gekommen. Also das haben sich
Ah, okay.
diese Märchen
Ja,
haben
das ist
sich eher so die
überraschend.
wohlhabenden Leute erzählt. Das habe ich auch echt nur anders gekannt. Das hat mich echt verblüfft, wie ich das gelesen habe.
Also ich muss zugeben, ich habe mich damit noch nicht sehr intensiv beschäftigt. Also ja, die Märchen schon, aber so den Hintergrund jetzt nicht. Aber auch von den Inhalten her, es geht ja, okay, gut, manchmal geht es um Prinzessinnen und so, aber es geht ja schon auch oft um sehr einfache Leute. Und, oder um die Kombination von beidem. Und dann denkt man sich ja eher, okay, wenn es um irgendwie so eine Geschichte vom Bettler zum König geht, dass die
Ja,
Geschichte vom
stimmt
Bettler
schon.
erzählt wird
Ja,
und nicht vom
dass es
König.
so der Traum des Bettlers ist, was er da erzählt.
Da fallen mir schon tausend Märchen ein, wo ich gerade denke, okay, die könnten alle zu dieser Storyline passen. Ich glaube, da muss ich mal wieder durchlesen.
Aber es ist trotzdem dann der Verdienst von Wilhelm Grimm, weil er die ganzen Märchen noch weiter bearbeitet hat und dann auch die Quellen und alles Mögliche kritisch untersucht hat. Und damit hat er dann quasi die Märchenkunde als Wissenschaft begründet.
Gibt's. Okay, was für ein Verdienst.
Ja, heutzutage gibt's ja alles. Man kann ja alles Mögliche studieren.
Ja, aber Märchenkunde sicher nicht.
Naja, wer weiß, vielleicht gibt's keinen richtigen Abschluss dafür, aber.
Nee, ja, dann ist das ja auch, also okay, gut. Ein Abendkurs vielleicht dazu.
Und ja, da gab es dann halt auch verschiedene Märchenbände, die sie dann auch immer wieder neu aufgelegt haben. Dadurch waren die beiden damals auch schon ziemlich angesehen.
Okay, aber bisher ist trotzdem alles nur Märchen,
Ja.
oder? Und halt ein bisschen Literaturuntersuchung.
Aber sie haben wirklich mehr gemacht, als nur Märchen zu schreiben und zu sammeln. Denn sie haben die Sprache halt richtig untersucht. Zum Beispiel hat Jakob auch ein Buch veröffentlicht, und zwar
Geil.
die deutsche Grammatik.
Danke für nix.
Ja, das klingt schon ganz schön lame, wie so ein Schulbuch. Aber ohne das Buch jetzt gelesen zu haben, sind die Inhalte eigentlich gar nicht so kacke. Denn das umfangreiche Werk bezieht sich nämlich eher so generell auf die germanischen Sprachen und ihre Zusammenhänge in der geschichtlichen Entwicklung.
Ah, okay, also welche Sprache aus welcher entstanden ist
Genau,
und so.
also das ist dann, das wird als der Ursprung der heutigen Sprachforschung betrachtet. Zum Beispiel
Ja,
ja
okay.
auch der Ursprung von Wörtern. Also wie die gebildet wurden oder sich über die Zeit verändert haben. Und das war damals noch eine ziemlich große Sache, weil ja, bis dahin haben die Gelehrten sich nur immer mit, ja halt Latein und Griechisch beschäftigt und haben dann nicht so barbarische Sprachen, also so kleine Sprachen wie, ja, Deutsch.
Okay. Ja, das klingt echt nicht so schlecht.
Ja.
Also vermutlich würde ich es nicht lesen wollen. Aber so bei manchen Begriffen schaue ich auch noch nach. Okay, woher kommt der jetzt? Zum Beispiel der Stegreif. Das
Ja.
finde ich voll das spannende Beispiel. Kleiner Exkurs. dass ich immer aus dem
Genau.
Stegreif sage. Also wenn man sowas spontan macht. Eine Präsentation aus dem Stegreif halten. Und ich dachte irgendwie, das kommt wirklich von stehen und
Ja.
greifen. Deswegen wollte ich es auch immer mit H schreiben. Und dachte, ja, hat, dass man aus dem Stehen irgendwie was greift, so spontan. Und tatsächlich kommt das aber vom Stegreif, das ist der
Okay.
Steigbügel vom Pferd, also vom Sattel, und heißt halt irgendwie so
Ja.
aus dem Sattel raus oder so. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber auch da dachte ich so, wie spannend, wie die Wortherkunft irgendwie das alles verändert. Und wo ich so auch dachte, hey, eigentlich müsste man es dann doch auch komplett anders aussprechen,
Ja.
nämlich nicht Stegreif, sondern Stegreif.
Ja. Ja, das ist echt
Boah,
verrückt. Das ist echt verrückt, weil so
krass.
deine
So
erste
ein
Begründung hat sich
Fact.
viel logischer
Ja.
angehört und dass das dann von irgendeinem Steigbügel kommt.
Fand ich auch. Ja, nee, aber in dem Fall haben wir das ja irgendwo den Gebrüdern
Ja.
Grimm. Oder nur einem, ne?
Ja, genau, dem
Welchen?
Jakob. Und das war aber auch nicht das Einzige, womit sich die Grimms, die zwei Brüder, die Gebrüder befasst haben, sondern sie sind dann beispielsweise auch noch politisch aktiv geworden. Zum Beispiel haben sie darauf hingearbeitet, dass sich die vielen deutschen Kleinstaaten vereinen und haben dann mitgeholfen, die Menschenrechte in Deutschland zu formulieren.
In welchen Jahren befinden wir uns? Also wann sind die so grob
Ja, das
geboren?
waren die 1780er Jahre, also ja, kurz vor dem Jahrhundertwechsel, sage ich.
Okay.
Na ja, gut, so kurz auch nicht, aber
Ja,
schon,
aber
ja.
schon. Also auch so um den Dreh rum, als dann die Französische Revolution und so gerade durch war in dem Fall. Also wenn sie dann
Genau.
erwachsen waren, hatte sie ja schon stattgefunden. Okay, 1789. Für alle, die sich meine Eselsbrücke nicht gemerkt haben, ich sag sie nochmal.
Ja. Gut, wo war ich? Ja, genau. Aber wenn man sich mit Politik beschäftigt, wie man weiß, kann man da auch schnell mal ins Visier geraten. Und zwar, wenn man sich mal am falschen Projekt beteiligt, so wie es Jakob passiert ist, wird man halt auch mal schnell vom damaligen König von Hannover des Landes verwiesen.
Das Land Hannover oder was?
Ja, genau.
Das war ein eigenes Land. Das sind ja wirklich Kleinstaaten.
Na gut, bei Kleinstaaten, eine Verbannung ist jetzt ja auch nicht so schlimm. Die sind dann halt von nach Hannover nach Kassel gegangen. Also das wären heute 2 Stunden mit dem Auto.
Hey, geil, okay. Ja, das ist jetzt nicht so das krasse Exil gefühlt.
Ja, so
Aber
gar
gut,
nicht.
aber wenn du halt in Hannover dein Leben hast, dann ist es also jetzt
Ja,
nicht geil. Das kann ich
das
schon
stimmt.
verstehen.
Aber die Grimms wären ja auch nicht die Grimms, wenn sie sich davon so einfach aufhalten lassen würden. Deswegen haben sie dann einfach ein neues Projekt gestartet, und zwar das deutsche Wörterbuch, den Grimm.
Den Grimm.
Ja.
Es ist der Grimm.
Das hat mich irgendwie erst mal an den Duden erinnert dann.
Hab ich das erzählt, dass ich beim D mir überlegt hatte, den, ich weiß gar nicht mehr, wie er mit Vornamen heißt, aber auf jeden Fall den Herr Duden zu nehmen?
Ob das im Podcast gesagt habe, weiß ich es nicht, aber mir hast du es auf jeden Fall mal erzählt.
Ja, aber da ist keine Verbindung, oder?
Nee, nicht, dass ich wüsste. Das war dann natürlich auch ein sehr wichtiges Großprojekt. das unsere Sprache auch bestimmt stark geprägt hat. Denn die Gebrüder sind bis zum Buchstaben F gekommen und haben dann sämtliche Wörter ausgearbeitet und haben dann zu jedem Wort die Entwicklungs- bzw. die Bedeutungsgeschichte zusammengetragen. Also, ja, was es bedeutet, was es für historische Verwendungsweisen hat. Zum Beispiel Belegzitaten und Werken haben sie dann nachvollzogen, wie man das Wort benutzt hat.
Ah, okay. Das ist ja schon irgendwie sehr, sehr viel Arbeit. Also, wenn ich mir jetzt jedes Wort überlege, das ich
Ja.
kenne, von A bis F, und dann dazu die ganze Geschichte recherchieren müsste, also das steht ja definitiv nicht im Duden
Nee,
alles, oder?
das ist schon extrem. Deswegen haben die das auch nicht alleine geschafft. Also da hatten sie dann auch viele Helfer, um das irgendwann zu
Ja,
vervollständigen.
zu Recht.
Ja, dieses Riesenprojekt hat auch ihre letzten Jahre geprägt und sie haben noch weiterhin sehr viel verfasst und weitergeforscht. Vieles musste da aber auch zurückstehen. Später wurden sie dann auch vom preußischen König nach Berlin geholt, aber da ist dann auch nichts mehr so Gewaltiges entstanden. Ich meine, irgendwann reicht's ja auch.
Ja, stimmt. Also war jetzt schon mehr, als ich dachte.
Ja, also die Gebrüder haben sich echt schon viel Anerkennung verdient und auch heute begegnet man ihnen ja auch noch überall. Also ich meine jetzt nicht nur mit den Märchen, sondern auch viele Straßen und Schulen sind ja nach ihnen benannt oder es gibt auch Sonderbriefmarken von ihnen und alles Mögliche. Ich finde, dass die sich das auch echt verdient haben.
Ja, stimmt. Also was haben Sie jetzt zentral alles gemacht? Die Märchensammlung? Das Wörterbuch?
Genau, sie werden mehr oder weniger als die Gründungsväter der Germanistik behandelt, also Wörterbücher, Märchen. Sie haben ja die ganze Sprache und Literatur untersucht.
Ja, nicht schlecht. Müssen wir uns mal noch überlegen, ob wir Ihnen dafür dankbar sein können, dass Sie die deutsche Grammatik geschrieben haben. Aber ist dann halt so, ne? Kann man jetzt nicht mehr ändern. Wenigstens haben wir auch schöne Märchen mit davon getragen.
Ja, das stimmt. Und damit schließt du gleich nochmal was Gutes an. Und zwar, was ist denn dein Lieblingsmärchen?
Keine Ahnung. Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein Lieblingsmärchen habe. Also meine Lieblingsmärchen sind auf jeden Fall insgesamt von den Gebrüdern Grimm.
Ja.
Aber nee, ich kann gar kein Lieblingsmärchen sagen. Hast du eins?
Da gibt es halt auch wirklich so viele dann, wenn es halt der Wolf und die sieben Geißlein sind oder.
Ja, okay, die finde ich alle kacke.
Echt?
Also ja, das sind so die
An
Standardmärchen,
was hast du
Rotkäppchen,
dann
keine
gedacht?
Ahnung. Also König Drosselbart oder so finde ich gut. Oder da gibt es eins, das heißt, glaube ich, die Nixe am See. Oder die drei Brüder, das ist noch so ein
Mhm.
Mischmasch. Aber, oder zwei Brüder, ich weiß nicht,
Okay.
wie viele Brüder das sind. Aber, also die klassischen Märchen, die finde ich auf jeden Fall nicht so gut.
Echt? Bin halt mit denen voll aufgewachsen. Halt
Ich auch.
Videokassette, da gab's ja auch die Gebrüder Grimm mit, ich weiß nicht mehr, wie diese zwei.
Ja, dieses Simsalagrimm-Ding.
Genau, Simsalakrim,
Ja.
das war's, wie die immer auf ihrem Buch geflogen
Ja, das
sind.
habe ich nicht angeschaut. Nur mal bei meiner besten Freundin ein paar Mal.
Das habe ich geliebt, das habe ich richtig oft geschaut.
Meine Mama musste mir immer vorlesen, abends im Bett. Und
Ah.
dann war ich immer richtig traurig, wenn sie Nachtdienst hatte. Also sie war Krankenschwester und hat dann
Ja.
nachts gearbeitet. Und dann war ich immer richtig traurig, wenn ich kein Märchen mehr bekommen habe. Ja,
Oh.
naja.
Na gut, aber dann genug von mir. Wen hast du denn diesmal dabei?
Okay, ein harter Cut. Ja, ich habe mir mal wieder viele Gedanken gemacht. Zuerst wollte ich, passend zu unserem Einstiegsthema, den guten Herr Guillotin nehmen, nachdem die Guillotine benannt ist. Aber
Okay.
tatsächlich war es mir irgendwann einfach zu dumm, seinen Namen zu schreiben. Also schon in der Recherche. Ich kann ja Französisch, aber ich saß die ganze Zeit da und dachte so, wie schreibt man diesen Namen? Das ging gar nicht. Und er ist eh ein bisschen langweilig und das Thema ist nicht so schön. Deswegen dachte ich so, nee, lassen wir das bleiben.
Gab's denn dann überhaupt noch irgendwas außer die Guillotine, was ihn wirklich bekannt gemacht hat?
Nee, und die Guillotine hat er ja nicht mal erfunden, ne? Also, er hat quasi nach was gesucht, das das Morden oder die Todesstrafe humanisiert. Das ist schon in
Ja.
Ordnung, aber er hat das nicht irgendwie technisch sich überlegt. Also es gab auch irgendwie schon einen Fallbeil, glaube ich, in Großbritannien irgendwo.
Ja.
Also
Ja.
nee, voll unbeeindruckend.
Ach, und das hat er sich dann einfach geschnappt, hat's nach sich benannt und ja, hier benutzt das, das ist gut.
Ja, ich habe ja jetzt nicht so viel über ihn recherchiert. Zum Glück hast du so viele Fragen zu ihm.
Nee, aber das hört sich jetzt so danach an, weil er
Ja.
hat's ja nach sich benannt.
Also ich glaube, er hat es nicht geklaut. Also das war nicht so ein, ach ja, das ist jetzt meine Erfindung. Aber es wurde halt nach ihm benannt.
Ja.
Freiwillig. Genau.
Okay.
Aber Meine berühmte Persönlichkeit, die ich eigentlich beleuchten möchte, ist Indira Gandhi. Ein Schocker vorweg, zumindest war es für mich ein Schocker, weiß nicht, wie das bei dir ist, aber sie ist nicht die Frau von Mahatma Gandhi.
Okay.
Dachtest du, dass sie es wäre? Ich dachte das
Ja,
nämlich immer.
Hä, ich dachte es doch, also Indira Gandhi habe ich noch nie gehört, aber wie ich Gandhi gehört habe, habe ich halt gedacht, ja okay, wer soll es dann schon sein? Es ist seine Frau.
Ach so, okay, doch, ich kannte den Namen schon.
Nee, nee, ich nicht.
Aber ich dachte, sie wären miteinander verwandt wenigstens, aber da ist nichts. Nicht verwandt, nicht
Okay.
verschwägert, gar nichts. Aber deswegen habe ich sie auch immer ein bisschen in dieselbe Ecke gedrängt wie ihn, also so Freiheitskämpferin.
Ja.
Aber sie kommt eben nicht aus derselben Ecke. Also sie war eine indische Politikerin und sie war in zwei Perioden für insgesamt 15 Jahre knapp die Premierministerin von Indien.
Ah, okay.
Also Achtung, es wird auch eine sehr politische Biografie. Für dich jetzt in dem Fall nicht so spannend, aber für alle, die schon mal was von ihr gehört haben, vielleicht ja doch. Also ich würde sagen, sie hatte schon mal die besten Grundlagen für eine politische Karriere. Sie war nämlich die Tochter des ersten Premierministers vom unabhängigen Indien. Also nachdem es quasi, ich glaube 1947 war das, unabhängig wurde von Großbritannien.
Ja.
Oder vom Vereinigten Königreich.
Das ist verrückt, was die alles mal als Kolonie besessen haben.
Ja.
So die halbe Welt, einfach alles.
Genau. Und wie gesagt, also der Vater war schon Premierminister. Der hat auch damals, also er hieß Nehru, der Papa, der hat auch mit Gandhi damals für die Unabhängigkeit gekämpft. Also sie baut ihre Geschichte schon auch irgendwo auf Gandhi auf.
Okay.
Und ihre ganze Familie war entsprechend schon politisch aktiv. Also auch der Großvater hat schon bei der Unabhängigkeit mitgekämpft. Und die waren auch teilweise länger im Gefängnis oder immer wieder mal. Also ja, einfach sehr rege und sie hatten sehr feste Überzeugungen. Und davon war dann auch definitiv ihre Jugend geprägt, was, wie man sich vorstellen kann, nicht immer leicht ist. Also so aufzuwachsen hat natürlich auch seine Schattenseiten. Und zusätzlich musste sie auch sehr oft umziehen und zwischendurch lebte sie auch gar nicht in Indien, sondern in Europa und ist auch da immer hin und her gezogen. Sie hat sogar mal im Schwarzwald gelebt, was ich
Oh,
ganz cool
cool.
finde. Ja,
Gleich um die
aber
Ecke.
ja, stimmt. Aber es ist halt schon ein sehr anstrengendes, turbulentes und vielleicht nicht unbedingt ja kinderfreundliches Leben, sag ich mal. Also sie ist 1917 geboren und 1941 ist sie dann zurück nach Indien. Das heißt, sie hat auch den Start des Weltkriegs hier in Europa miterlebt.
Okay.
Also das ist auch noch so eine Erfahrung, die sie halt mitnimmt, ne? Also das hat jetzt keine tiefere Bewandtnis, aber ich denke mir immer, das ist so ein einschneidendes Erlebnis, das prägt halt einfach eine Biografie oder einen
Ja.
Menschen. Ja, aber sie kehrt dann zurück nach Delhi. Delhi wohlgemerkt, das haben mir mal meine indischen Kommilitonen erzählt, dass es nicht Delhi heißt, sondern
Ja,
dass man es Delhi ausspricht.
so spricht's doch aber gefühlt jeder aus, oder?
Delhi
Also,
oder
ja,
Delhi?
jeder, also Delhi, jeder spricht es dann falsch aus.
Ja, also sehr viele, aber es sagen ja auch immer noch Menschen Mallorca. Also, weiß nicht. Ich würde sagen, wenn man den Anspruch hat, Mallorca zu sagen, dann kann man auch Delhi sagen.
Okay.
Genau, und da wurde sie dann erstmal Sekretärin für ihren Vater und auch so ein bisschen Gastgeberin, wenn er als Premierminister halt hohen Besuch erhalten hat. Und in dieser Zusammenarbeit hatte sie dann verständlicherweise auch einen großen Einfluss auf ihren Vater und auch auf die Entwicklung Indiens und hat halt da schon ihre politische Karriere irgendwie begonnen. Sie wurde dann auch zur Präsidentin der Kongresspartei und hat sich um aufkommende Unruhen gekümmert. Das war ihr politischer Stil. Sie ist dann nämlich immer direkt vor Ort aktiv geworden, also ist irgendwo hingeflogen, hat mit Menschen gesprochen, Trost gespendet. Das war halt irgendwie so ihre Art, mit so Themen umzugehen, dass sie wirklich vor Ort war und nicht irgendwo, also sehr nah an den Menschen, würde ich sagen. Heutzutage beklagt man das ja oft, dass die Politik irgendwie abgehoben ist oder weit weg, aber bei ihr war das halt in dem Fall nicht so. Und für diesen Politikstil ist sie auch irgendwie bekannt.
Das hatte ich mir eben auch gerade schon gedacht, wenn man so, ja gut, so auf dem Land jetzt die kleineren Politiker, mit denen hat man, dann kann man schon noch mal reden und sowas. Aber jetzt wirklich die, die mit dem Land zu tun haben, die bekommt man ja eigentlich gar nicht zu Gesicht oder dann halt nur bei riesigen Interviews oder so, wo dann wirklich Dutzende und dann auch abgezäunt und meterweit weg, da hat man gar nicht mehr so die Nähe zu denen.
Ja, genau. Und das war eben damals, nehme ich an, noch besonderer als heute vielleicht. Ihr Vater starb dann einige Jahre später und sie wurde von ihrer alten Position als Sekretärin direkt Ministerin im Kabinett des neuen Premierministers. Und sie hat sich eben auch in dieser Position dann weiterhin zu den Menschen gewagt, also hat mit denen gesprochen, obwohl das teilweise ihre Aufgaben überschritt. Es gab zwischen Indien und Pakistan immer wieder Krieg oder Unruhen. Und als da dann der indisch-pakistanische Krieg ausgebrochen ist, war sie auch direkt an der Frontlinie, anstatt halt in Delhi mit den anderen und hat da mit Menschen und mit Journalisten gesprochen. Und deswegen hat sie auch in der Presse den Ruf bekommen, dass sie der einzige Mann in einem Kabinett von alten Frauen ist. Fand ich irgendwie ganz cool. Die Lage hat sich dann auch wieder entzerrt. Jetzt natürlich nicht nur ihr geschuldet, sondern es wollte halt auch niemand Krieg. Aber sie war schon mal auf dem Schirm. Und als dann der alte Premierminister gestorben ist, war sie quasi auch irgendwie die einzige und vor allem eben auch eine sehr beliebte Kandidatin in ihrer Partei und für das Amt. Und nach der Wahl wurde sie dann tatsächlich auch vom Parlament bestätigt und wurde die neue Premierministerin von Indien. Das war 1966.
Dazu nur kurze Frage, weil du gesagt hast, dass der Alte gestorben ist. Haben die das Amt auf Lebenszeit inne oder war das jetzt nur ein Zufall, dass er in seiner Amtszeit gestorben ist?
Ja, das war ein Zufall. Also die werden auch gewählt.
Okay.
Ihr Start in ihrem neuen Amt war dann auch relativ holprig. Sie war wohl nicht so eine gute Rednerin, weil ihr am Anfang das Selbstbewusstsein gefehlt hat. Und sie hatte natürlich auch sehr viele große Herausforderungen, die auf sie zugekommen sind. Ich muss da echt mal ein großes Lob aussprechen für alle staatsführenden Politiker, also auch für Angela Merkel und so weiter, weil so viel Verantwortung auf dir lastet. Also ich würde den Job echt für kein Geld der Welt machen wollen.
Ja.
Ich finde das so beeindruckend. Also nicht, dass alles gut ist, was Politiker machen, aber einfach nur mit diesem Druck umzugehen.
Und egal, was man sagt, man hat immer Gegner, die sagen, das ist falsch
Voll.
und man hat immer Kritik und es wird gegen einen geschossen und ja, das ist doch falsch, ich könnte das besser und
Und du bist halt auch das Oberhaupt, auf das dann alles zurückfällt. Selbst wenn du was nicht entschlossen hast, sagt jeder, du bist das Problem.
genau.
Zum Beispiel kam auf sie dann eine Dürrephase zu, unter der das Land verständlicherweise litt, oder auch eine Flüchtlingskrise. Auch da sieht man Parallelen. Da kamen teilweise 150.000 Flüchtlinge aus Pakistan über die Grenze. Insgesamt waren das 9 Millionen Menschen dann und das bringt ein Land natürlich in eine finanzielle und auch eine humanitäre Notlage. Also
Ja.
das stemmt man jetzt nicht mal nebenbei und auch das dann als Premierministerin zu koordinieren, war sicherlich nicht leicht. Und aus diesem Problem, aus dieser Flüchtlingskrise resultierte dann auch ein Krieg gegen Pakistan. Das fand ich eigentlich ganz spannend, weil es gab dann ja so viele Flüchtlinge in Indien, die natürlich mit dem Regime, das in Pakistan an der Macht war, nicht zufrieden waren, deswegen sind sie geflüchtet. Und
Ja.
sie erzählen dann ja auch in Indien allen davon, also was das für ein Horrorregime sei und wie schlimm das ist und beeinflussen so auch die Meinung und haben dann eben auch im Volk den Krieg begünstigt, dass auch die Inder meinten, okay, ja, wir müssen Krieg gegen Pakistan führen, solche schlimmen Menschen und so. Also
Ja.
finde ich ganz interessant, wie das so kam. Der Krieg hat dann zum Glück nicht lange gedauert, also konnte relativ schnell beigelegt werden, aber das weiß man ja zu Beginn nicht. Also den Krieg zu führen, das ist sicherlich auch nochmal so ein schwieriger Moment in ihrer Geschichte gewesen. Danach kam dann, obwohl sie das ja soweit gut gemeistert hat, eine sehr schwierige Phase. Ihr wurde nämlich Missbrauch ihres Amts vorgeworfen und sie wurde
Okay.
immer unbeliebter. Also die Stimmung in der Bevölkerung ihr gegenüber hat sich irgendwie verschlechtert und das hat sie gespürt. Und jetzt kommt so ein Moment, in dem sich das Bild, das man von ihr hat, so ein bisschen verändert, weil sie dann den nationalen Ausnahmezustand ausgerufen hat. Also sie hatte Angst um ihr Amt und um ihre Beliebtheit und deswegen hat sie über Nacht quasi den Ausnahmezustand ausgerufen, hat direkt 600 politische Gegner in Arrest genommen und
Oh.
sie hat sogar den Zeitungen in Delhi den Strom abgeschaltet, damit nichts vorzeitig an die Öffentlichkeit gelangt.
Das kommt schon ziemlich komisch rüber irgendwie.
Ja, also das ist komplett kritisch. Das
Ja.
ist schon schwierig. Es gab Pros dieses Ausnahmezustandes, nämlich ein sehr geordnetes Leben. Also die Gesetze wurden sehr hart durchgezogen. Ich habe gelesen, dass die Busse dann endlich pünktlich gefahren sind und schon die Kriminalität ist zurückgegangen. Das Kontra ist natürlich, dass du keine Freiheiten hast. Also du kannst deine Meinung nicht äußern, keine Pressefreiheit, keine Versammlungsfreiheit. Das ist natürlich ein sehr kritischer Tausch, würde ich mal sagen, von Pro und Contra.
Ja.
Sie hat dann sogar die Wahlen hinausgezögert, in denen es darum gegangen wäre, ob man sie nochmal wählt oder nicht. Das hat sie aber auch nicht ewig hinbekommen. Und als die Wahlen dann stattfanden, wurde eben ihre Kongresspartei nicht noch einmal gewählt. Es bekam jetzt also ein neuer Minister, ein Premierminister an die Macht und hat quasi ihre Änderungen zurückgenommen. Also das Pro-Kontra-Bild hat sich unter dem neuen Premierminister quasi wieder gekehrt.
Ja.
Die Kriminalität nahm zu. Und die Freiheiten eben auch. Das ist offensichtlich dieser Tausch, den man eingehen muss. Sicherheit gegen Freiheit, würde ich mal sagen. Indira hat, obwohl man sie jetzt eben eigentlich für ihre Verfehlungen zur Rechenschaft ziehen wollte, weil, also das geht ja nicht, dass du einfach diesen Ausnahmezustand ausrufst, die Wahlen verschiebst, die Freiheiten der Menschen beschneidest und finde ich irgendwie auch ein bisschen schräg. Aber trotzdem hat sie gleichzeitig wieder versucht, Sympathien beim Volk zu wecken. Ist quasi wieder überall hingereist, hat so ein bisschen zu ihrem alten Stil zurückgefunden, sich mit den Menschen ausgetauscht und so weiter. Und dann hat sie auch ihre eigene Partei gegründet. Und wurde 3 Jahre nach ihrem Ausscheiden dann wieder Premierministerin. Fand ich eigentlich schon interessant, dass die Leute sie dann danach nochmal wollten.
Ja, auch wenn ja die in ihren Freiheiten eingeschränkt wurden. Ich meine, gerade in so einem großen Land mit Milliarden von Leuten, die Sicherheit ist ja dann auch schon nicht zu verachten.
Also für mich wäre das jetzt ein Deal, den ich glaube ich nicht eingehen wollen würde. Aber ich stehe zum Glück nicht vor der Wahl.
Ja.
Jetzt wurde außerdem auch noch ein weiteres Problem akut, das sich auch schon in ihrer ersten Amtsphase mal gezeigt hatte. Und zwar geht es um eine Religionsgemeinschaft, den Sikhismus. Und der wurde in Nordindien gegründet, im sogenannten Punjab. Also ich habe es schon mal gelesen, ich weiß aber nicht, wie man es ausspricht. Ich weiß nicht, ob es dir oder auch euch schon was sagt. Und nach der Unabhängigkeit von Indien kam es da zu Spannungen, weil die Zentralregierung in Delhi eben klassisch hinduistisch geprägt war. Und diese Religionsgemeinschaft im Norden halt ihrer eigenen Religion nachgehen wollte. Deswegen gestand Indira Gandhi ihnen in ihrer ersten Amtszeit oder Amtsphase eher, es waren ja 2 Amtszeiten, sprach sie ihnen eine eigene Sprachprovinz zu. Das war sozusagen die schnelle Lösung, um sie mal ein bisschen glücklich zu machen. Und in den 80ern, als sie dann wieder an der Macht war, kam es dann aber zu erneuten Auseinandersetzungen. Dieses Mal dann auch gewalttätig, weil die Sikhs, also diese Anhänger der Glaubensgemeinschaft, eben mehr Autonomie für ihre Region, für Punjab wollten und auch Menschenrechte und Religionsfreiheit eingefordert haben, was ich komplett verstehen kann. Aber da kam es eben zu großen Spannungen und die Verhandlungen waren dann leider auch erfolglos. Und dann kam es zu einem, Massaker. Weiß ich nicht, ob ich das so nennen möchte, aber auf jeden Fall wurde das heutige religiöse Zentrum der Sikhs angegriffen an einem hohen Feiertag ihrer Religion. Also es wurde von indischen Truppen gestürmt und sehr, sehr viele dieser Sikhs wurden dabei umgebracht. Das war die Operation Blue Star. Das war natürlich keine Lösung, aber schon eine enorme Machtdemonstration. Also dass quasi Indien sagt, ja, also wir haben die Zügel in der Hand, ne? Es gab natürlich überall im Land diese Sikhs. Zum Beispiel waren auch Indira Gandhis Leibwächter, gehörten zu diesem Sikhismus. Und ich fand es aber richtig cool. Sie meinte nämlich, dass sie die nicht entlassen möchte, weil Indien ein säkularer Staat sei. Also einer, in dem Kirche und Staat getrennt sind. Tatsächlich wäre es aber besser gewesen, wenn sie es getan hätte. 1984 war Indira Gandhi nämlich auf dem Weg zu einem Interview im Vorgarten ihres Bungalows und dort wurde sie von ihren beiden Sikh-Leibwächtern erschossen.
Oh.
Ja, fand ich auch richtig heftig, dass sie sogar noch sagt, ich vertraue ihnen und ich glaube daran, dass man sich trotz dieser Geschichte irgendwie noch zusammenraufen kann. Und sie haben sie dann umgebracht. Und danach gab es natürlich auch wirklich so eine richtige Hetzjagd nach diesen Sikhs.
Ja, das ist auch echt krass.
Ja, finde ich auch. Das war jetzt auch schon eine kleine Geschichtsstunde. Warum erzähle ich euch das? Indira Gandhi ist quasi die nationale Ikone Indiens. Sie wird auch oft als Mutter der Nation bezeichnet. Sie hat das Land ja auch sehr lange geführt und vor allem auch als erste Frau in einer männerdominierten Gesellschaft. Ich fand es auch richtig beeindruckend wirklich, dass sie so früh schon eine weibliche Premierministerin hatten. Mhm. Es wird auch heute noch über ihr politisches Erbe gestritten, sehr intensiv. Vor allem halt, weil sie auf der einen Seite diesen einzigartigen Stil hatte, aber eben auch wegen ihrer, ich sag mal, dunklen Zeit des Ausnahmezustands, den sie da ausgerufen hat. Also wonach du sie jetzt beurteilen möchtest oder auch ihr, das ist wie immer euch überlassen. Aber ihr kennt jetzt mal alle Fakten und vielleicht war es ja nicht ganz so schrecklich. Und zum Abschluss habe ich mal wieder ein Zitat mit dabei.
Okay.
Und zwar hat sie mal gesagt, angeblich, immer angeblich, ne, bin ich dabei, mit einer geballten Faust kann man keinen Händedruck wechseln. Fand ich ganz cool. Ich meine, natürlich sollte sie sich mal über Fistbumps informieren. Aber ich finde, das ist trotzdem ein schönes Statement.
Ja.
Also, dass man mit Freundlichkeit halt einfach weiterkommt. Und wenn man sich ärgert oder auch wütend wird und dann die Fäuste ballt, macht man sich ja auch nur selbst das Leben schwer.
Das stimmt.
So, genug von Indira Gandhi. Und eine private Namensgeschichte haben wir ja ungefähr seit Folge 1 nicht mehr gehabt.
Ja,
die schlechteste stimmt. Kategorie überhaupt.
Ja.
Weiß auch nicht. Ja, eigentlich wollten wir ja Personen einladen, ne? Aber so mit dem Lockdown und alles remote, das ist einfach nicht so cool.
Das lässt sich schwierig machen.
Ja, voll. Ich habe mir dann auch schon überlegt, die Leute schriftlich zu interviewen, dass wir das ja dann vorlesen. Aber das hat ja auch nicht so viel Charme.
Ja.
Plus, wir sind ja eh schon wieder drüber. Klassiker mit uns. Deswegen würde ich sagen, machen wir doch einfach mal weiter mit den Sagen und den Mythen und den großartigen Legenden.
Ja. Dann lege ich doch auch einfach gleich mal los. Und zwar...
Ja, erzähl.
...habe ich diesmal die Gaia dabei.
Mhm.
Wie ihr es euch denken könnt oder wenn ihr sie kennt, ja, das ist wieder aus der griechischen Mythologie. Ja, und zwar zählt sie so als die Urmutter. Und zwar gibt es da zwei Theorien, wie sie entstanden ist. Einmal, dass sie aus dem Chaos entstanden ist, also... Ja gut, aus dem Nichts sozusagen, also das Chaos ist in der griechischen Mythologie der Gegenbegriff vom Kosmos. Und eine
Aha, jetzt ist alles klar.
Ja, die lassen sich da schon viel einfallen.
Ich glaube, damit vergraulen wir auch noch den Letzten, der die Kategorie mochte.
Nee, also ich mache das ganz spannend, ich halte mich da kurz. Denn
okay.
Die andere Theorie, die ich auch besser finde, spricht von einer großen Urgottheit, und zwar Hydros. Und da ist sie ja auch ohne Befruchtung halt einfach entstanden. Also da ist halt das weggefallen, was den meisten griechischen Göttern so viel Spaß macht, die Befruchtung.
Mhm. Hey, und dann ist sie aus, hat er sie geschaffen, oder?
Ja, sie war dann halt einfach da. Sie hatte dann auch Geschwister und alles Mögliche, die waren dann halt auch so ein bisschen mit da. Oder sie hat ihre Geschwister, das ist so verwirrend und verrückt.
Ich finde es auch nicht die bessere Erklärung, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt. Also das ist beides ziemlich verrückt. Und ja, die mussten halt irgendwie aus einem Stegreif so eine Entstehung sich ausdenken.
Oder aus dem Stegreif.
Oh.
Dann bring doch jetzt mal die coolen Infos über sie.
Ja, okay. Und zwar hatte sie mehrere Rollen in der. Als erstes Großes war sie halt die Muttergottheit. Sie wurde so genannt, weil sie die Titanen und auch die olympischen Götter und die Giganten, die sind halt alle aus ihr hervorgekommen. Damit war sie halt sozusagen die Mutter aller.
Mhm.
Sehr gegensprüchlich dazu war sie aber auch die Göttin des Todes, denn nach dem Tod der Menschen hat sie halt all diese wieder in ihren Schoß aufgenommen, weil an sich war sie ja dazu auch noch die personifizierte Erde, also sozusagen, wenn der Mensch dann beerdigt wurde, wurde es der Todesgöttin wieder die Leiche also in den Schoß gelegt.
Sie ist jetzt auch die Todesgöttin.
Ja genau, sie ist die Muttergottheit, die Todesgottheit und... auch die Rachegottheit und eine Orakelgottheit, also ein vollkommener Allrounder.
Echt? Ja, schräg, okay.
Orakelgottheit zum Beispiel. Ja?
Nee, ich sagte nur gerade, die hatten irgendwann einfach keinen Bock mehr, sich für jeden Scheiß einen eigenen Gott zu merken. Und dann haben sie einfach gesagt, nee, also die macht jetzt alles.
Nee, also mit ihr ging es ja halt erstmal los. Sie hatte halt mehrere Gottheiten inne, aber die sind ja später dann auf kleinere olympische Götter auch nochmal aufgeteilt worden. Da war ja auch viel doppelt belegt dann.
Okay.
Und als Orakelgottheit zum Beispiel wurde sie auch bezeichnet, weil sie ihrem Sohn Kronos, also einem Titan, das Schicksal vorausgesagt hat.
Er ist der Vater von Zeus, ne?
Genau, damit schließt sich der Kreis dann schon wieder ein bisschen. Also sie hat mit Uranos halt Titan gezeugt. Uranos war selber schon ein Titan und ja, das ist alles sehr verwirrend und miteinander verstrickt, aber wenn man sich viel Zeit nimmt, kann man das alles auffächern. Also wenn ihr dazu Lust habt, sagt mir Bescheid.
Geil, okay.
Wenn man über die griechische Mythologie reden will, kommt man an ihr eigentlich gar nicht vorbei.
So.
Und jetzt, um das alles nochmal abzurunden, den Grund, warum ich mich diesmal für Gaia entschieden habe.
Da bin ich gespannt. Ich kenne nämlich gar keine Redewendung oder so mit ihr.
Ja, eine richtige Redewendung ist es nicht, aber es gibt eine Hypothese zu ihr, und zwar die Gaia-Hypothese. Und die sagt, dass die Erde und ihre Biosphäre in sich wie ein großes Lebewesen betrachtet werden. Also alles spielt irgendwie zusammen. Lebewesen, Pflanzen, alle kommunizieren miteinander und helfen sich in ihrer Evolution.
Ach, so ein bisschen wie bei Avatar, also die Blauen.
Genau, daran musste ich auch denken. Das beschreibt's echt ganz gut.
Aber das finde ich süß.
Und dieser Hypothese ist die gesamte Erdoberfläche ein dynamisches System, was sich in sich selbst stabilisiert und auch heilt.
Das habe ich schon öfter mal gehört mit den Heilungskräften der Erde, was ja jetzt nicht mal so positiv ist, aber dass sie dadurch versucht, auch die Menschen irgendwie loszuwerden, weil wir ja so vieles ruinieren.
Ja.
Und die Erderwärmung ist quasi die Reaktion der Erde auf uns als störenden Organismus.
Ja, das stimmt. Das ist jetzt zwar keine Redewendung, aber zumindest hat es wenigstens ein bisschen Bezug zur Realität.
Ja, das stimmt. Es ist nicht nur griechische Mythologie, sondern auch mal noch ein bisschen was anderes.
Ja, obwohl der Teil der griechischen Mythologie mir natürlich am besten gefallen hat.
Ja, das kann ich verstehen. Das ist ja auch immer der coolste Teil.
Für mich auf jeden Fall.
Voll gut. Dann, der Zeit geschuldet, mache ich total knackig weiter.
Lass
Das
knacken.
klingt seltsam. Egal. Ja, eigentlich wollte ich über den Golem sprechen, weil ich irgendwie voll die witzige Verbindung dazu hatte. Aber irgendwie ist die Geschichte zwar cool, aber dann wird es heute auch wieder eine Stunde länger gehen. Deshalb halte ich mich zurück und bringe eine ganz kurze Geschichte und die vor allem auch meiner Mama zuliebe. Und
Okay.
zwar geht es um den gordischen Knoten. Das
Ja.
ist angeblich, ja, das ist total unspektakulär, angeblich einfach nur ein unlösbarer Knoten, also verknotete Seile wirklich. Und der Sage nach gab es ein Orakel, das prophezeit hat, dass diejenige Person die Herrschaft über Asien erringt, die es schafft, diesen Knoten, den gordischen Knoten, zu lösen. Und wie immer, das ist auch so ein bisschen eine Parallele zur Artus-Sage, haben das sehr viele kluge und starke Männer versucht, haben sich an diese Aufgabe herangewagt, aber niemandem ist es gelungen, diesen Knoten zu lösen. Wie gesagt, das ist eine Sage, deswegen ist ja auch nichts gesichert, aber es wird zumindest überliefert aus zwei Quellen, dass 333 vor Christus dann Alexander der Große kam, von dem du ja auch schon erzählt hast,
Ja.
und dessen Geschichte man eigentlich nicht ohne den gordischen Knoten erzählen kann,
Okay.
laut meiner Mutter. Denn er war auf seinem Zug in Richtung Persien und da hat er diesen Knoten einfach mit seinem Schwert durchschlagen. Easy. Also nicht dran rumgefummelt oder so, sondern einfach draufgeknallt und Knoten gelöst, zerstört, wie auch immer. Und damit hat er dann auch seinen Siegeszug durch Asien eingeläutet, von dem wir ja auch schon in Folge 1 gehört haben.
Und das hat dann einfach gezählt.
Das hat gezählt, ja.
Also hätte Artus auch einfach mit Hammer und Meißel den Stein zerschlagen können. Oder jeder andere.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das bei Artus funktioniert hätte, weil der ja auch verzaubert
Ja,
war.
okay, stimmt.
Vielleicht war Merlin so clever, aber keine Ahnung, genau. Im Endeffekt ist es so eine richtig dumme Lösung und auch, dass niemand davor darauf gekommen ist, da einfach mal den zu zerschneiden oder so.
Okay. Voll
Ja.
verrückt.
Und es gibt tatsächlich sogar eine Redewendung dazu. Ich persönlich habe die aber noch nie benutzt und ich glaube auch noch nie gehört. Aber wir sind ja definitiv ein Bildungspodcast. Deswegen, ja, darf man sich ja auch mal was Neues mitnehmen. Und die Redewendung lautet, den gordischen Knoten durchschlagen oder ihn lösen. Und die benutzt man dann, wenn es um die Überwindung eines schwierigen Problems geht, mit energischen Mitteln beziehungsweise eben auch mit unkonventionellen Mitteln. Also jeder andere hat ja versucht, diesen Knoten aufzulösen mit den Fingern, also aufzuknoten. Und dieses schwierige Problem wurde unkonventionell mit einem Schwert gelöst. Also, ich würde sagen, ich habe die Aufgabe erfüllt, dass man mit dem Mythos was anfangen können muss. Ja, das war's schon. Eine kurze Geschichte zum gordischen Knoten. Liebe Mama, nur für dich. Es war jetzt auch mal ausnahmsweise nicht so zäh, ne?
Ja, kurz und knackig.
Das ist man von mir ganz anders gewöhnt. Sorry. Aber zum
Oh.
Ende hin wird's ja eh immer schön, wenn's wieder in den Bereich Feig oder Fekt geht. Das ist
Oh
echt meine
ja.
Lieblingskategorie.
Okay, dann leg doch gleich mal los. Was hast du uns denn mitgebracht?
Okay. Circa 10% der Deutschen sind von einer Unverträglichkeit gegenüber Gluten betroffen.
10%. Das ist schon relativ häufig. Fakt.
Das ist ein Fake. Ein harter Fake. Es ist nämlich nur knapp 1%, aktuellen
Okay.
Schätzungen zufolge. Und
Ja.
davon merken wohl 80 bis 90% nicht mal was. Also die haben dann so eine
Okay, verrückt.
unbemerkbare Unverträglichkeit. Ja. Ich fand auch, das klang so super wenig und jetzt steht ja überall auch
Ja.
glutenfrei drauf und so.
Deswegen hätte ich auch gedacht, dass so 10% voll möglich sind, weil es
Ja,
überall draufsteht.
ist so. Aber selbst wenn es nur 0,01% sind, die es dann wirklich haben und so richtig, also so eine vollkommene Unverträglichkeit, dann sind das halt auch noch 800.000 Menschen. Nur in
Oh,
Deutschland.
ja.
Ist halt schon noch viel, ne? Genau. Cool. Ein Punkt für mich habe ich mir verdient.
Okay, dann lege ich mal los. Und zwar behaupte ich, dass die Giraffe mit ihrem langen Hals die meisten Halswirbel aller Tiere hat.
Fake.
Ja, ist richtig.
Sie hat
Wusstest du
gleich
das
viele,
schon?
oder? Nee, ich weiß es nicht, aber irgendwie dachte ich, doch, eigentlich dachte ich, sie hätte gleich viele wie ein Mensch, aber das kann ja nicht sein.
Doch, doch,
Aber
das ist richtig.
echt? Ist doch richtig.
Ja, also der Großteil aller Säugetiere haben alle 7 Halswirbel. Also die Giraffe, der Mensch oder sogar die Maus haben alle 7. Es gibt nur bei verschiedenen Faultierarten unterschiedliche. Da haben manche nur 6 oder manche gar 9. Und die meisten Halswirbel haben aber dann Vögel zum Beispiel. Also die Eule hat zum Beispiel 14 Stück.
Krass. Ich dachte ehrlich gesagt, dass der Mensch, also dass die Halswirbel nur so drei sind.
Nee, also tatsächlich
Aber
bei den
okay.
meisten Säugetiere, das sind alles 7. Warum auch immer 7 hat sich halt so entwickelt.
Da fällt mir jetzt gerade auf, ich habe falsch gezählt. Ich habe nämlich erst jetzt einen Punkt, aber du hattest halt davor keinen.
Ja.
Wir können auch gerne doppelt zählen, dann habe ich jetzt zwei.
Nee, nee, geschummelt wird hier nicht.
Ja, okay. Meine Aussage Nummer 2. Die älteste Galapagos-Riesenschildkröte ist Schätzungen zufolge über 250 Jahre alt.
Das ist schwer.
Ja, deswegen habe ich das ausgewählt. Es soll ja jetzt auch anspruchsvoll werden, ne?
Ich habe schon mal sowas davon gehört, aber irgendwie habe ich jetzt im Kopf, dass ich erst vor. Aber da weiß ich halt nicht, ob es eine Kalabak. Ich sag trotzdem Fakt. Machen wir es kurz.
Ja. Es ist ein Fakt.
Okay.
Tatsächlich habe ich auch viel recherchiert. Sehr viele werden nicht so alt. Also,
Ja.
ich habe auch von einer gelesen, die war nur 170 Jahre alt. Aber es gibt wohl eine, die 270 Jahre alt geworden sein soll. Wobei es natürlich schwierig ist, das Geburtsdatum da genau festzulegen.
Ja.
Aber die werden schon sehr alt und auch sehr schwer. Also in Gefangenschaft wurde mal eine über 400 Kilo schwer. Das finde ich schon auch heftig für eine Schildkröte.
Die sind ja riesig dann auch.
Okay, 1:1.
Gut. Mein nächstes Thema hat mit Gold zu tun. Und zwar behaupte ich, wenn man das gesamte Gold, was jemals aus der Erde gefördert wurde, zusammen in einen Würfel schmilzt, hat die Kantenlänge nur etwas mehr als 21 Meter.
Okay, also eine Kante. Das heißt, das Volumen sind 21 hoch 3. Es ist auf jeden Fall ein Fake. Fact.
Fact.
Ja.
Warum?
Weil es so ist. Keine
Okay.
Ahnung, warum. Ich habe gerade meine Goldreserven zusammengezählt und dachte, okay, ich bin nicht so reich. Nee, keine Ahnung. Klingt doch plausibel.
Ja, also es ist ein Fact.
Geil.
Aber wenn man das jetzt mal so vor sich betrachtet, ist das ja eigentlich echt gar nicht viel.
Naja.
Na, als Beispiel jetzt, dieser Würfel würde knapp 195.000 Tonnen wiegen.
Das findest du nicht viel. Du weißt schon, was ein Kilo Gold
Ja.
wert ist, oder?
Ja, wert, aber ich rede jetzt ja von der Masse.
Der Wert bemisst sich ja auch an der Masse. Also wenn Gold nicht selten wäre, wäre es ja auch nicht so begehrt. Nehme ich an. Behaupte ich.
Ich bin jetzt halt nur von der Größe ausgegangen, dass das so in der Masse eigentlich gar nicht so viel ist.
Ja,
Klar,
das ist
gerade
richtig
durch das ist
viel.
nicht. Findest du?
Ja, ich finde es echt viel.
Okay, dann mein Beispiel dazu war, das sind 195.000 Tonnen dieser Würfel.
Ja.
Und alleine im Jahr 2019 hat nur Deutschland 40 Millionen Tonnen Stahl hergestellt.
Ja, ich finde es trotzdem viel. Wir können ja mal nachfragen, was die anderen. Also klar, im Vergleich zu Stahl klingt sehr
Ja,
wenig.
okay, Stahl ist ja halt auch das Metall, das am häufigsten gefördert, also Roheisen, ja.
Da kenne ich mich gar nicht aus. Aber wir können ja mal auf Insta fragen, ob das die Leute jetzt überrascht oder nicht. Die Leute,
Okay.
euch. Übrigens, seid ihr
Das,
gerade fleißig am Spazierengehen? Heute schaffen wir die 10.000, oder? Wir machen extra lang für euch. Ja, wir müssen
ja.
immer wieder mal zwischendurch so Motivationssprüche einfügen, ne, dass die Leute sich auch wirklich bewegen. Okay, also ich hatte jetzt recht, das heißt, es steht 2 zu 1.
Ja, hast einen Glückstreffer gelandet.
Okay. Punkt 3, das finde ich richtig gut. Wer Oralsex mit jemandem hat, der an Genitalherpes erkrankt ist, kann auch Lippenherpes bekommen. Fake oder Fact? Fact oder Fake? Ist das die Wahrheit oder habe ich Ihnen hier einen Bären aufgebunden?
Ich glaube, du hast mir einen Bären aufgebunden.
Du sagst, es ist ein Fake?
Ja.
Es ist ein Fact.
Ach.
Nice, oder? Aber richtig ekelhaft.
Ja, aber ich hätte gedacht, dass das schon irgendwie in einem gewissen Hinsicht verschiedene Krankheiten sind und warum sich das dann
Dachte
so
ich
weiter
auch.
verbreitet.
Ja, aber es ist irgendwie dasselbe Virus, glaube ich, das sich
Okay.
da, auf dem das fußt. Und ja, das kann sich übertragen, vor allem wenn man halt gerade so eine ansteckende Phase hat. Und in der seriösen Quelle wurde dann gesagt, dass es von einer Körperregion zur anderen gelangen kann. Zum Beispiel über die Hände. Sehr schön. Ist nicht ganz so eklig wie beim Oralsex. Und dann hast du so, das ist ja auch so peinlich, wenn du dann quasi
Ja.
sagen musst, ja, ich habe Genitalherpes im Mund. Das
Ah.
ist richtig ekelhaft.
Das ist mega ekelhaft.
Aber gewinnen kannst du jetzt nicht mehr. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich richtig gut. Wir haben ja
Okay.
gemerkt beim letzten Mal, was für eine krass schlechte Verliererin ich bin. Ich weiß das. Aber umso besser ist es ja, dass es sich dieses Mal wieder ausgleicht. Hau
Okay,
raus.
meine letzte Behauptung. Die teuerste jemals verkaufte Gitarre ist von Kurt Cobain und wurde im Jahr 2020 jetzt, also letztes Jahr erst, für knapp 6 Millionen Dollar versteigert.
Ja, das finde ich schwierig. Also ich könnte mir vorstellen, dass es die von ihm ist. Das ist auch wieder sowas. Da könnte
Ja.
jetzt das mit dem Ja nicht stimmen und er
Ja, nee, nee,
könnte
nee. Die
nicht stimmen.
Hilfestellung wollte ich dir ja geben, also es bezieht sich auf jeden Fall auf die Person.
Okay, also ob es die von Kurt Cobain war oder die von jemand anderem.
Genau.
Ah, danke. Dann ist es ein Fake.
Damit habe ich dich erwischt. Das ist ein Fakt.
Oh, verdammt. Ich war jetzt schon richtig neugierig, wer das vielleicht sonst sein könnte, der so bekannt ist, dass seine Gitarre so viel wert ist.
Also
Schade.
mit der Gitarre, das ist echt abnormal, was da jemand bezahlt hat. Also wenn man das jetzt mit Platz 2 oder 3 vergleicht, Platz 3 beispielsweise, war die Gitarre von Jimi Hendrix, die er zu Woodstock genutzt hat, für 2,4 Millionen.
Okay, Jimi Hendrix kennt man doch auch. Krass. Ich habe erst letztens gelesen, dass jetzt so ein Picasso verkauft wurde
Ja.
für über 100 Millionen.
Ja.
Und wenn man sich das dann so im Vergleich setzt mit der Gitarre, könntest du wenigstens noch was anfangen. Also,
Das stimmt.
ja, das Bild kannst du anschauen, aber finde ich schon krass. Und dann dachte ich mir auch noch, dass das voll verrückt ist mit den ganzen Bildern, dass du das ja eigentlich nur wertvoll machst, indem du es gekauft hast. Also du kannst dir das dann hinhängen und jeder sagt, boah krass, das ist 160 Millionen wert, weil du es halt für dieses Geld ersteigert hast,
Ja,
ne? Das ist so absurd irgendwie.
das stimmt. Das wollte halt jemand unbedingt haben und er hat dann den Preis gezahlt.
Ich habe mir das auch überlegt, ob ich da mitbieten soll. Aber dann dachte ich, nee, das passt farblich einfach nicht in meine Wohnung.
Ja, mein
Pech.
150 Millionen war auch meine Obergrenze, also wie sie da drüber gegangen sind, das war es mir dann nicht mehr wert.
Ja, der Klassiker. Naja. Gewonnen.
Glückwunsch.
Ich darf es nicht so
Gut
austreten. Ja,
gemacht.
ich bin so eine schlechte Verliererin
Ja,
und Gewinnerin.
2 zu 1.
So. Jeder Wettbewerb ist so schlecht. Nee, 3 zu 1. Ich hatte doch alle richtig bei dir,
Ja,
oder?
nein, das war ein Fakt. Kurt Cobain war richtig. Du hast Fake
Ach so,
gesagt.
verdammt. Ich habe es mit Kurt Cobain verkackt. Naja, egal. Sieg ist Sieg. Da bin ich nicht so streng. Alles gut.
Alles klar, alles klar.
Die Gitarre, die hätte auch was für den Wissensschnack sein können.
Okay.
Das ist auch so eine Karte. Also wirklich, also, ne, die berühmten Persönlichkeiten, die sagen und Fake oder Fact, das sind so richtig runde Dinge. Da haben wir richtig Spaß, das vorzubereiten.
Ja.
Die private Geschichte, die ist weg vom Fenster.
Ja.
Und der Wissensschnack, der ist irgendwie auch noch, der dümpelt da so rum. Den müssten wir mal aufpeppen. Vielleicht brauchen wir dafür auch einen Gast.
Ja. Oder halt auch einfach ein Buchstaben, wo sich was richtig Gutes sofort ergibt.
Ja, es gibt bestimmt voll viel, aber wir müssten da einfach noch intensiver drüber nachdenken. Ich meine, ganz ehrlich, wie verballert waren wir beim F? Unsere Top-Themen waren Fetische, Fische und Fassbier. Also, das ist ja schon ein bisschen optimierbar auf jeden Fall. Aber
Fußball.
ja, toll. Das F ist jetzt weg. Du kannst dich jetzt aufs G
Schade.
konzentrieren. Geburtstag hätte ich cool gefunden, weil ich Geburtstag einfach lieb. Ich weiß nicht, wie es dir geht,
Doch.
aber ich feiere voll gerne Geburtstag und ich werde auch richtig gerne beschenkt.
Ja, wer nicht?
Kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Ja, manche Leute sagen ja, sie werden nicht gerne beschenkt. Ich weiß nicht, ob die dann lügen oder vielleicht, weiß nicht. Es ist natürlich auch schwierig, sage ich eher, wenn man beschenkt wird und sich nicht freut, ne? Und dann ist man da so, oh, danke, das ist ja toll. Das
Ja,
mag ich auch
ja.
nicht am beschenkt werden. Also ich will nur gute Geschenke.
Also vorher eine Liste schreiben, was du haben willst.
Ja, machst du sowas?
Nee. Also
Ja.
wird schon manchmal gefragt, was ich mir denn so wünsche, aber da hat man auf dem Stegreif oftmals nicht mal was.
Wie krass der Stegreif jetzt bei dir aufgekommen ist. Schon
Ja, es ist
wieder.
Absicht.
Ja. Es ist echt Absicht.
Ja?
Nee, echt?
Nein.
Musste ich doch. Musste ich doch. Ja.
Das hat sich jetzt eingebrannt.
Also ich finde auch als erwachsene Person kauft man sich halt auch alles, was man braucht, gleich. Und dann hat man nicht mehr so eine Wunschliste. Ist
Ja.
echt schade, ne?
Ja.
Aber ich bin auch jeden Tag, denke ich mir so, ach, das brauche ich noch und das brauche ich noch. Was ich jetzt noch nicht gekauft habe, ist eine Winterdecke. Ich möchte eine schöne, richtig dicke, große Winterdecke. Und die lasse ich mir schenken. Von meiner Mama und meinem Papa. Das erfahren Sie jetzt hiermit.
Ja, das war jetzt eine Bestellung.
Ja, ich finde es halt auch schwierig, wenn man schon weiß, was man möchte. Dann sucht man sich's ja im Endeffekt oft schon selbst aus.
Ja, das stimmt. Die Überraschung ist halt oftmals das Schöne dann daran.
Ja, ich habe sogar, also ich bin voll happy, ich habe mir so ein Kofferset schenken lassen letztes Jahr, das ich richtig liebe und richtig gut benutze. Aber ich habe es halt sogar selbst bestellt.
Da war die Überraschung das Einzige, ob der Liefertermin wirklich eingehalten wird.
Ja, und ich habe es so früh im Voraus bestellt. Ich hatte dann sogar schon Angst, dass die Rücksendefrist überschritten ist, wenn ich es dann doch nicht möchte.
Oh.
Ja. Naja, aber es war gut. Ich bin sehr happy. Aber was war dein bestes Geschenk bisher, das du je bekommen hast?
Das würde ich schon sagen, dass das auf jeden Fall früher war, wie ich damals den Gameboy Color zum Ge nicht zum Geburtstag, zu Weihnachten geschenkt bekommen habe.
Sag mal, hatten wir das Gespräch schon mal?
Privat bestimmt, ja, das
Das
kann
kommt mir so
sein.
bekannt vor. Ich dachte eigentlich auch im Podcast. Sonst müsst ihr es euch halt zweimal anhören.
Pech
Ja, so
gehabt.
Geräte sind halt geil, ne?
Ja.
Oh, ich weiß noch, ich hab mal, da war ich richtig jung. Da habe ich so eine mega geile Küche bekommen. So eine, also das war so ein riesiger Plastikklotz. Damals hat man ja auch, also damals war ja das coole Spielzeug aus Plastik. Heute ist
Ja.
es ja wieder Holz. Und dann hatte das so echt so eine Friteuse mit so Plastikpommes drin und so voll vielen Fächern. Ich weiß gar nicht, wie
Geil.
es. Die habe ich geliebt und das hat mich so überrascht, dass ich die bekommen habe. Das war richtig schön.
Ja, so an Geschenken, da denkt man immer eher so an die Kindheit zurück, weil, ja, weil das immer so überraschend kam. Heutzutage hat man halt so seine Wünsche oder, wie du schon sagst, man erfüllt sie sich halt einfach selber. Aber damals, wenn man so, oh, ich wünsche mir so sehr ein Gameboy und irgendwann kommt er, ja, das ist halt dann so das Erlebnis, das brennt sich
Da
ein.
leuchten die Augen, das stimmt.
Ja.
Obwohl ich immer noch richtig, richtig tolle Geschenke bekomme.
Das ist schön.
Was ich auch schön finde bei Geburtstagen, das möchte ich einführen, wenn Corona wieder vorbei ist, dass die Person, die Geburtstag hat, den Geburtstag nicht selbst ausrichten muss. Weil ich das immer so schade finde. Du, es ist dein Tag und dann musst du für alle backen oder keine Ahnung was vorbereiten. Und das wäre doch viel schöner, wenn die anderen das für dich machen. Weil ist ja dein Geburtstag.
Ja, das stimmt, das ergibt auch irgendwie Sinn, aber da müsste sich ja irgendwie so eine Kette bilden, wer das für einen ja macht. Also am Ende gibt sich's nicht viel, man hat dann halt an seinem Ehrentag die volle Aufmerksamkeit und muss nichts vorbereiten, aber dann hast du halt irgendwann die ganze Arbeit für jemand anderen.
Aber das ist doch cooler, oder? Ich freue mich auch irgendwie, das für jemand anderen zu machen. Beziehungsweise, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt die Party für die Person ausrichten wollen würde. Aber zum Beispiel auf der Arbeit backt ja immer der, der Geburtstag hat.
Ach so,
Und
ja.
ja, und ich fände das süß, wenn für mich gebacken wird. Und ich würde auch richtig gern für andere backen, weil ich halt auch gerne back. Immer. Aber das fände ich richtig cool.
Ja, okay, das stimmt.
Das möchte ich angehen. Das ist mein Projekt. Ja. Aber Geburtstage sind auf jeden Fall, egal wie rum, immer was Schönes.
Ja, das stimmt. Was ist denn so das klassische Geschenk, was du gerne an deine Freunde verteilst?
Also tatsächlich habe ich mit einigen Freunden aufgehört, dass wir uns was schenken.
Okay.
Weil es, ja, irgendwie sucht man immer so gequält nach was. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber man schenkt dann immer in der Gruppe und dann ist es irgendwie so lauter Kram und so ein bisschen unnötig und die ganze Zeit ist es voll der Act, das Geschenk zu finden und deswegen haben wir uns dann irgendwann entschieden, es bekommt einfach niemand mehr ein Geschenk. Und das ist richtig cool. Habt ihr da was? Bist du happy mit eurer Geschenkekultur in deinem Freundeskreis? Wir haben übrigens nicht so viele gemeinsame Freunde, falls es auffällt.
Ja, also schon, es ist halt relativ gleich, aber auch schon so wie bei dir, dass wir eher Gruppengeschenke machen und wie du schon gesagt hast, dann zieht sich halt irgend so ein Krimskrams und eine Flasche Schnaps oder so halt dann durch.
Ja, ich denke mir halt, also mit der Flasche Schnaps kannst du auch nicht so viel anfangen, finde ich.
Ja,
Ich habe immer noch
ja.
drei zu Hause stehen, seit. Keine Ahnung, seit Ewigkeiten. Und dann musst du dem anderen auch eine schenken. Das ist so richtig. Weiß nicht. Ich finde, das ist so befreiend, sich dann auch
Ja.
darum keine Gedanken machen zu müssen und so.
Ja, das stimmt. Na
Ja, der
gut.
Geburtstag war auch nicht so ergiebig, aber wir machen jetzt trotzdem Schluss. Wir nehmen es uns jedes Mal vor, beim Haar jetzt vielleicht einen Gast mitzubringen und vielleicht den Wissensschnack besser vorzubereiten. Aber es bleibt spannend, ob wir das durchziehen.
Ja, schauen wir einfach mal, ob sich jemand findet, der dann Lust hat, mit uns hier mitzumachen. Und ob sich da auch was ergibt bei dem Haar. Ob es was Spannendes gibt für einen Gast.
Ja, ob uns was Spannendes. Es gibt immer was, ne? Wir heulen hier immer so rum, aber.
Ja, ob uns was Spannendes einfällt.
Ja, genau. Wir müssen uns einfach
Ja.
ein bisschen bemühen. Genau, das war's. Wir hoffen, dass ihr wieder heil zu Hause angekommen seid oder euch nochmal richtig ins Zeug legt und noch weitergeht. In beiden Fällen wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, Wochenende, Urlaub, was halt so alles auftauchen kann.
Ich hoffe, ihr habt schönes Wetter beim Spazieren, dass man sich nicht im Regen verstecken muss.
Ja, wir sollten das einfach mal am Anfang sagen. Wir sagen das immer zum Schluss. Hoffentlich war's gut bei euch.
Ja.
Das machen wir auch anders.
Gut.
Dann passt auf euch auf.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao.